Moin, liebe Studis, hallo. Es ist mal wieder Zeit für einen Rückblick. Und zwar auf Kapitel 11. Da ging es um Normalformen und wir haben uns, wie auch sonst meistens, mit einem Körper K, einem über K endlich erzeugten K-Vektorraum V befasst und einem Endomorphismus, der es die ganze Zeit Alpha heißt. Falls wir die Dimension irgendwann mal brauchen von V, dann heißt die wahrscheinlich N. Ich sage es jetzt einmal, weil ich es später vielleicht vergesse. Und die Idee war jetzt, sich gewisse alpha-invariante Teilräume anzugucken und sich die Frage zu stellen, wie kann man für unsere Abbildung Alpha schöne, übersichtliche Abbildungsmatrizen finden. Die eine Frage ist also, existiert sowas immer oder unter welchen Umständen existiert das und wie schön kann es werden, beziehungsweise was für verschiedene Formen gibt es von solchen Abbildungsmatrizen, die uns gewisse Informationen liefern, also wo man zum Beispiel die Eigenwerte besonders schnell sieht oder wo man gewisse Teilräume sehr schnell sieht oder irgendwas anderes, was wir halt interessant finden. Wie so oft wird es auf die Anwendung ankommen, was man da jetzt genau in der Abbildungsmatrix sehen möchte. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Normalformen. Aber wir gucken jetzt in Kapitel 11 einfach mal zwei an, die allgemeine und die Jordansche. Und die finde ich beide sehr schön. Die haben ihre Vor- und Nachteile und wir klären, warum die existieren und wie man die bekommt. Und das ist es eigentlich auch schon. Unterwegs passiert sehr viel technisches Zeug, nachdem ich Sie aber in der Abschlussklausur nicht fragen werde. Und hier möchte ich einmal kurz differenzieren. Bei den Lehramtsstudis, da werde ich noch weniger auf diese technischen Details Wert legen, sondern da wird es mir vielmehr darum gehen, ob die allgemeinen Ideen verstanden wurden und wie man das anwendet und wie man diese Konzepte verknüpft mit anderen Teilen der Vorlesung. Darauf werde ich da Wert legen. Bei den Bachelor-Studies, da kann es sein, dass ich da mal mehr abhebe auf Argumente oder Beweisideen, die hier eine Rolle gespielt haben. Aber wie Sie schon wissen, gibt es ein paar technische Hilfssätze, bei denen ich bei niemandem erwarte, dass da die Beweise irgendwie, auswendig gelernt werden oder so. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Überall da, wo die Ideen wichtig sind, sage ich das dazu. Wir wussten ja schon, was alpha-invariante Teilräume sind, nämlich Teilräume, bei denen die Vektoren daraus von Alpha wieder in den Teilraum hinein abgebildet werden. Und wir haben auch schon alpha-zyklische Teilräume gesehen. Die haben so eine besondere Form und auch wenn man die Basis geschickt oder eine Basis geschickt wählt, besonders schöne Abbildungsmatrizen dazu. Das waren diese, wo neben der Diagonale lauter Einsen stehen, ansonsten haufenweise Nullen und dann unten in der letzten Zeile so Koeffizienten, die man benutzen konnte, um das charakteristische Polynom, was dasselbe ist wie das Minimalpolynom in der Situation, besonders einfach hinschreiben zu können. Diese Form kommt später nochmal wieder, deswegen wiederhole ich die hier. Und jetzt gucken wir uns besondere alpha-invariante Teilräume an, die heißen alpha-unzerlegbar. Und das Wort sagt schon alles, man kann die halt nicht weiter in echte alpha-invariante Teilräume zerlegen als direkte Summe. In anderen Worten, wenn ich so einen Teilraum habe, und wenn immer dann, wenn ich da eine direkte Summe stehen habe, die den Raum ergibt und wenn die beiden beteiligten Teilräume, also die Summanden, alpha-invariant sind, wenn das nur auf langweilige Art geht, sprich einer der beiden Räume ist der Nullraum und der andere ist alles, dann und nur dann heißt der Teilraum alpha unzerlegbar. Und haben uns Beispiele angeschaut und haben dann im Rahmen mehrerer Lemmata und Sätze uns herangetastet an die Existenz von Normalformen. Wir haben uns überlegt, dass man einen Vektorraum immer zerlegen kann in alpha-unzerlegbare Teilräume. Das war ganz einfach. Die nächste Frage war, wie eindeutig ist das? Und da ging es los, da haben wir uns nämlich immer wieder angeschaut, was passiert, je nachdem, wie das charakteristische Polynom oder auch das Minimalpolynom von Alpha aussieht. Da hatten wir immer so Spezialfälle, es ist Produkt von Zweien oder es ist Potenz von einem Irreduziblen und lauter so Zeug. Ein wichtiger Spezialfall war da auf jeden Fall Lemma L4. Wenn wir nämlich einen alpha-unzerlegbaren Teilraum haben und Alpha darauf einschränken, dann ist das Minimalpolynom für diese Einschränkung eine Potenz von einem irreduziblen Polynom. Das war sehr wichtig zu wissen. Damit haben wir weitergearbeitet, haben verschiedene technische Lemmata bewiesen und haben dann als nächstes gezeigt, dass bei alpha-zyklischen Teilräumen für jeden Eigenraum, den wir finden, für die Einschränkung auf so einen Teilraum, die Dimension des Eigenraums immer 1 ist. In anderen Worten, wenn ich einen Eigenwert habe und wenn der vorkommt in der Einschränkung auf einen alpha-zyklischen Teilraum, dann trägt er zur Dimension des Eigenraums dort auf diesem alpha-zyklischen Teilraum nur 1 bei. Und das ist wichtig, wenn man später für die Normalform einschätzen möchte, wie viele Blöcke man hat und so weiter. Dann haben wir uns überlegt, dass man für alphazyklische Teilräume, die eine möglichst große Dimension haben, unter gewissen Voraussetzungen ein sogenanntes alpha-invariantes Komplement finden kann. Also einen Teilraum, der alpha-invariant ist und so, dass die direkte Summe den ganzen Raum V ergibt. Wir haben das in Lemma F7 gezeigt unter der Voraussetzung, dass das Minimalpolynom von Alpha Potenz von einem irreduziblen Polynom ist. Kommt uns bekannt vor, diese Voraussetzung läuft uns immer mal wieder über den Weg. Mal fangen wir damit an und zeigen irgendwas und mal zeigen wir, dass diese Form des Minimalpolynoms aus irgendwas folgt. Lemma F7 haben wir dann verwendet in Lemma F8, um uns zu überlegen, dass Alpha unzerlegbar und Alpha zyklisch unter gewissen Voraussetzungen gleichwertig sind. Die eine Richtung oder die eine Implikation stimmt immer. Jeder Alpha unzerlegbare Teilraum ist immer auch Alpha zyklisch, aber die Umkehrung stimmt nicht immer. Aber sie stimmt, wenn das Minimalpolynom, Sie wissen schon Bescheid, Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Na, dann konnten wir uns die Existenz einer Normalform erschließen. Die folgt einfach aus der Existenz einer Zerlegung in Alpha unzerlegbare Teilräume. Denn wir wissen dann, dass die Alpha zyklisch sind. Dann wissen wir, wie die Blöcke in der Matrix dazu aussehen. Und dann kriegen wir insgesamt so eine Kästchenmatrix mit lauter Blöcken, die immer diese Gestalt haben, die ich vorhin wiederholt habe. Nullen auf der Diagonale, fast bis ganz nach unten. Daneben immer eine 1 und in der letzten Zeile die Koeffizienten vom Minimalpolynom. Nicht ganz, ne? Die stehen da in anderen Reihenfolge und mit umgedrehten Vorzeichen, aber im Prinzip kann man dann alles ablesen, was man braucht. So, dann wissen wir, dass es das gibt, aber wir wissen noch nicht, wie eindeutig das ist. Deswegen brauchen wir das Konzept von alpha-isomorphen Teilräumen. Ein alpha-zyklischer, also nehmen wir mal zwei alpha-zyklische Teilräume her, U und W. Zu denen gehören also dann später in unserer Zerlegung in der Matrix solche Blöcke, wenn wir alles fertig ausgeext haben. Dann nennen wir die Alpha-isomorph genau dann, wenn die Einschränkung von Alpha auf diese Räume das gleiche Minimalpolynom hat. Das würde nämlich auch bedeuten, dass dann diese Blöcke in der Matrix gleich aussehen, denn die sind ja sowieso schon alle gleich und die Größe hängt von der Dimension der Räume ab und was unten in der letzten Zeile steht, hängt davon ab, was das Minimalpolynom ist. Das heißt, gleiches Minimalpolynom bedeutet dann automatisch, wenn wir mit alpha-zyklischen Teilräumen angefangen haben, dass die Blöcke die gleiche Größe haben und dass unten dieselben Koeffizienten stehen. Das wird der Schlüssel sein zur Eindeutigkeit. Wir haben uns Beispiele angeguckt, hatten dann mal wieder einen technischen Hilfssatz und dann kam Satz 11.12, die Eindeutigkeit der Zerlegung. Wenn ich nämlich zwei Zerlegungen in alpha-unzerlegbare Teilräume habe, dann stimmen die überein bis auf die Reihenfolge, wie die Räume da stehen und bis auf Alpha-Isomorphie. Und das führt dann dazu, dass wenn man mit so einer Zerlegung anfängt, dass man dann eine Matrix kriegt, eine Abbildungsmatrix in Blockgestalt. Und so eine Abbildungsmatrix in dieser Form ist dann auch eindeutig bis auf die Reihenfolge der Blöcke. Und hier ist es auch wirklich nur die Reihenfolge der Blöcke, denn Blöcke, die zu alpha-isomorphen Teilräumen gehören, sind genau gleich. Da werde ich bei Korollar F13 noch was ergänzen. Im Beweis steht nämlich, dass diese Basen B-Hut und C-Hut, mit denen wir die Abbildungsmatrizen erstellen, von so einer Zerlegung von V in alpha unzerlegbare Teilräume herkommen. Aber das steht in der Voraussetzung des Korollars nicht drin. Und es müsste da aber stehen, damit alles wirklich genauso klar folgt, wie es da steht. Das werde ich noch ergänzen, das habe ich hiermit gesagt. Dann gab es ein Beispiel und dann kam unsere zweite Normalform, nämlich die Jordan-Normalform. Und bei der läuft alles ein bisschen anders. Wieder ist die Idee, dass man so eine Zerlegung macht von V in alpha unzerlegbare Teilräume. Aber diesmal will man eine Jordan-Zerlegung haben, in dem Sinne, dass die Einschränkung von alpha auf die Teilräume bei geeigneter Wahl einer Basis für diesen Teilraum in der Abbildungsmatrix einen Jordan-Block liefert. Und Jordan-Blöcke sehen so aus, dass man da auf der Diagonale immer einen Eigenwert stehen hat, daneben, rechts daneben immer die 1 des Körpers und der Rest ist 0. Was sich dann am Ende des Kapitels zeigt, ist, dass man zwischen diesen beiden Normalformen hin und her gehen kann. Die Anzahl der Blöcke ist immer gleich. Es ist also egal, ob ich so eine allgemeine Normalform bastle oder eine Jordan'sche Normalform. Die Anzahl der Blöcke ist gleich, aber in dem einen Fall haben die Blöcke halt diese Gestalt mit den Nullen und den Einsen neben der Diagonale und unten in der letzten Zeile mit interessanten Koeffizienten. Im anderen Fall haben wir Jordan-Blöcke. Die Korrespondenz dazwischen, die kann man am besten sehen, wenn man sich Beispiele anschaut. Das wurde in der Vorlesung gemacht. Und jetzt kommt meine übliche Ansage. Wenn Sie zu diesen Zerlegungen und zum Erstellen von Matrizen, Basen und was man dann noch so alles machen kann. Wenn Sie dazu noch Beispiele sehen wollen, dann sagen Sie mir Bescheid, da werde ich mit großer Freude für Sie noch irgendwas durchrechnen. Und in den Übungsaufgaben werde ich häufig so ein Konzept verwenden, wo man quasi selbst puzzelt. Das heißt, ich gebe Ihnen dann irgendwelche Informationen und Sie sollen sich dann zusammenpuzzeln, was ist möglich, wie könnten jetzt diese Normalformen aussehen und wovon hängt das ab? Was ist alles vorgegeben durch die Infos, die ich habe und wo ist vielleicht noch Freiraum? Das kann so was ganz Banales sein, wie das charakteristische Polynom gibt irgendwas vor, die Eigenwerte geben irgendwas vor, aber dann kann man noch so Unterschiede sehen, je nachdem wie groß die Blöcke sind, also je nachdem wie groß die Eigenräume sind, wie hängt das alles zusammen und wie kann man diese Entscheidungen treffen. Das eine ist, wie man das praktisch macht und für alle, die auf Lehramt studieren, ist mir das tatsächlich wichtiger. Also können Sie alle Resultate anwenden und können Sie diese ganzen Bastelarbeiten machen und erklären, was Sie tun. Bei den anderen wäre mir noch ein bisschen wichtiger, dass die nicht nur diese Zusammenhänge irgendwie erklären und verstehen, sondern dass die auch zumindest stichwortartig begründen können. Also warum genau, woher, aus welchem Resultat kommt jetzt hier dies, das, jenes. Aber das sind Feinheiten und da werde ich noch genauer drüber sprechen, wie das in der Abschlussklausur gegebenenfalls eine Rolle spielt. Das Kapitel wurde dann dementsprechend beendet mit ausführlichen großen Beispielen, damit man einmal sieht, wie man alles ausxt und alles ausrechnet. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, Wünsche, Anregungen, irgendwas, dann sagen Sie mir gerne Bescheid. Gucken Sie auch so ein bisschen, was Sie brauchen. Manche von Ihnen haben manchmal sehr spezifische Fragen und brauchen dann ein Beispiel oder eine Übungsaufgabe, wo genau das, genau diese eine Sache adressiert wird. Aber ich erlebe auch manchmal, dass Leute kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal eine Aufgabe, wo diese drei Themen verknüpft sind und wo ich einmal richtig sehen kann, wie das alles zusammenhängt. Gucken Sie, was Sie brauchen und sagen Sie mir Bescheid. Ich mache das alles sehr gerne, mit großem Vergnügen und denke mir da einfach immer wieder was Neues aus. Es liegt also an Ihnen, mir Bescheid zu sagen, was Ihnen weiterhelfen würde. Das war es erstmal. Es gibt noch eine Sonderfolge später. Da muss ich mal gucken, wann ich dazu komme. Da werde ich die Frage mit dem Kürbis beantworten und ich werde was dazu sagen, was in der Abschlussklausur auf Sie zukommt und wie ich mit den verschiedenen Studiengängen und auch den unterschiedlichen Punktezahlen umgehe. Das nur als Ankündigung, da kommt später noch was. Bis dann!